Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es scheint gegenwärtig, als scheide sich die deutsche Gesellschaft weniger nach West und Ost, Nord und Süd, Globalisierungsgewinner und Verlierer, städtischen Eliten, ländlichen Bewohnern, nach flexiblen Kosmopoliten und weniger flexiblen Heimatverbundenen, nach den Irgendwos und den Dagebliebenen, nach den Anywheres und den Somewheres, sondern in Maskenträger und Maskenverweigerer. Zu den Lebensgefühlen, den sozialen Lagen, da kommen die Selbstgefühle. Die soziale Differenz entsteht dann eher in der Frage, ob man Opfer sozialen Wandels ist oder Gestalter, Treiber oder Getriebener. Kaum ein anderes Requisit scheint das im Moment mehr zu verdeutlichen, zu symbolisieren, als die Maske, die umstrittene. Wer sie trägt, hat vielleicht Krisenbewusstsein, willigt in Schutzmaßnahmen ein, wer nicht, probt eine Art Aufstand. Ist die Maske ein politisches Requisit, ein politisierbares Symbol? Das habe ich den Münchner Soziologen Armin Nassei gefragt.
Ja, es ist zumindest ein politisierbares Requisit. Also selbst ist es vielleicht noch nicht politisch, aber in dem Kontext wird es natürlich politisch, wenn es symbolisch stark aufgeladen wird. Und in der Tat, man kann die Dichotomien ja tatsächlich mit Händen greifen geradezu. Oder vielleicht müsste man besser sagen, unmittelbar sehen, weil das so ein ostentatives Symbol ist. Wer die Maske trägt, hat zumindest schon eingesehen, dass es eine Krise gibt. Das ist ja unter vielen gar nicht so konsensuell bestärkt. Aber es ist gewissermaßen auch ein Symbol für Anpassung. Es ist ein Symbol für richtiges Verhalten und wer protestieren will, wird keine Maske tragen und wird eine Form sozusagen von Kontext produzieren, in dem das Masketragen dann mit Peinlichkeit in Verbindung gebracht wird. Das kommt ja tatsächlich vor, also tatsächlich ein politisierbares Symbol. Man kann die Maske eigentlich kaum mehr dafür tragen, wofür sie da ist, nämlich für den Infektionsschutz, sondern man demonstriert damit gleichzeitig auch noch eine Haltung mit, die in der Tat politisierbar ist.
Das heißt, sie produziert auch einen semantischen Überschuss. Jetzt frage ich mal nicht den Psychologen und auch nicht den Ethnologen, ich frage den Soziologen. Die Maske reguliert ja auch unser Zusammenleben. Da ist auch Konfliktpotenzial drin. Sie reguliert unser Zusammenleben. Wie begegnen wir jetzt dem anderen? Was sehen wir von ihm? Was fühlen wir von ihm? Was lese ich im Gesicht des anderen überhaupt noch? Denn da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig.
Ja, das sind alles Aspekte, die tatsächlich in diese Maske hineinspielen. Also zunächst mal muss man sagen, haben wir uns an die Maske ja durchaus auch gewöhnt. Also soziologisch ist es ja immer sehr interessant, dass am Anfang Dinge sehr ungewohnt sind, wenn man sie 5-mal gemacht hat und man wird nicht blöd drauf angesprochen und andere machen es auch, haben wir uns daran gewöhnt. Es ist dann selbstverständlich. Also für mich würde in einem Supermarkt zurzeit jemand ohne Maske mehr Informationswert produzieren, mehr Aufmerksamkeit produzieren als jemand, der eine Maske aufhat. Und das ist ja soziologisch das Interessante, dass wir uns tatsächlich daran gewöhnen. Am Anfang war die Maske abweichendes Verhalten, jetzt ist keine Maske abweichendes Verhalten. Und daran kann man eigentlich sehr schön sehen, wie stark wir in unserem Verhalten und in den Normalitätsunterstellungen eigentlich davon abhängig sind, was die anderen tun und ob wir uns angepasst verhalten können oder nicht. Das Interessante an der Maske ist natürlich, dass sie in der Tat einen semantischen Überschuss produziert. Also viele sagen ja, wenn man die Maske aufhat, kann man nicht mehr so die Gefühle und Rollen, die man hat, eigentlich präsentieren. Wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt, dann hat man im antiken griechischen Theater Masken dafür verwendet, dass die Schauspieler in der Lage waren, Gefühle und Rollen besser ausdrücken zu können, weil darin dann etwas gezeigt wurde, was mit der Mimik offenbar schwieriger ist. Was ja nur ein Hinweis darauf ist, dass wenn Kommunikationsmedien gestört werden, das Gesicht, die Gestik ist auch ein Kommunikationsmedium, dann entsteht zunächst mal Ungewohntes. Ja? Vielleicht müssen wir jetzt deutlicher sprechen oder eher mit den Augen sprechen. Das sind Situationen, die ungewohnt sind, die aber, und da wundere ich mich immer wieder darüber, Forschungsergebnisse kenne ich dazu noch nicht, aber das ist Primärerfahrung, die aber schnell zu einer Form von Normalität führen. Man muss genauer zuhören, weil man an den Lippen nichts mehr ablesen kann. Man muss lauter und deutlicher sprechen, damit man gehört wird. Und spannenderweise normalisiert sich das. Das finde ich eigentlich das Interessante an diesem Maskenphänomen.
Ist es nicht aber auch so, dass so etwas abnimmt, ich nenne das mal wie die sinnvolle Mehrdeutigkeit unseres Verhaltens. Sagen wir mal, wir zwei geraten in Ärger, Sie beschimpfen mich oder ich Sie. Wir sind in der Lage, das wegzuschmunzeln oder wegzulächeln. Will sagen, die Verhaltenselastizität, die nimmt doch ab und Kommunikation wird gereizter, konfliktreicher, sie wird aufwendiger.
Also aufwendiger wird sie auf jeden Fall. Dem würde ich sofort zustimmen. Aufwendiger deshalb, weil wir nicht auf die gewohnten Signale vertrauen können. Wir müssen sie durch etwas anderes ersetzen. Ob sie automatisch schlechter werden, das müsste man tatsächlich noch empirisch prüfen. Also ich meine, wenn wir uns im Radio unterhalten, sehen wir uns auch nicht. Wir können aber ganz gut miteinander umgehen. Wir können miteinander telefonieren und haben auch keinen Sinn für Gestik. Jetzt sind wir daran gewöhnt worden, dass wir über Videokonferenz-Software uns gegenseitig jetzt monatelang nur als Kacheln begegnet sind und stellen fest, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit dem Gesicht gegenüber haben als etwa in einem größeren Raum. Ich habe jetzt ein Digitalsemester hinter mir, wo man das ausprobieren konnte. Also man sieht eigentlich, dass die Sachen anstrengender werden, weil da ein Medienwechsel stattfindet. Ob wir weniger Emotionen oder weniger Formen von indirekter Kommunikation mit der Maske hinkriegen, ja, in gewisser Weise ja, aber es werden sicherlich so etwas wie Ersatzformen dafür entstehen. Also diese Verlusterfahrung ist ja nur ein Hinweis darauf, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, bestimmte Signale relativ eindeutig dechiffrieren zu können. Es wird andere Signale geben, mit denen man das entsprechend tut. Ich meine, es ist ja nicht nur die Maske, es ist die Frage, wie man sich anfasst. Ja, also wir merken eigentlich jetzt erst, wie selbstverständlich es im Alltag war, dass es Berührungen gibt. Also der Hand, die Schulter, sich sozusagen zu jemandem hinzubeugen. All das hat jetzt eine ganz andere Bedeutung. Wir finden aber Formen, die tatsächlich jetzt nicht unbedingt sozial so arm sind, dass wir nicht in der Lage sind, uns auszudrücken. Aber in der Tat, es ist anstrengender, weil wir tatsächlich jetzt uns womöglich sogar Gedanken über das machen müssen, was vorher vergleichsweise gedankenlos geradezu automatisch funktioniert hat.
Gibt es sowas, Professor Nassé, wie, ich nenne das mal eine Dialektik der Distanz? Anfangs dachten wir, oh Gott, so ein Stofffetzen im Gesicht, der entmenschlicht ja, das bin ja nicht mehr ich, der da dem anderen gegenüber tritt, die Maske schafft Distanz, aber sie erlaubt umgekehrt auch eine distanzierte Nähe, etwa zu Menschen im Altenheim oder Kranken oder anderen, denen ich auf diese Weise jetzt näher kommen kann. Also ganz so einfach ist es mit den von mir eingangs formulierten Dichotomien dann doch nicht.
In der Tat, ich würde ja auch, sagen wir mal, eine Lanze für die Distanz ohnehin brechen wollen. Also gar nicht nur im Hinblick auf die Maske, sondern wenn man sich so etwas wie ein urbanes gemeinsames Leben vorstellt, dann ist ja vieles davon abhängig, dass wir tatsächlich distanziert miteinander umgehen können, dass wir nicht alles, was wir sehen, kommentieren, dass wir mit Menschen zusammensitzen können, mit denen wir uns normalerweise nicht zusammensetzen würden, dass wir nicht Stellung dazu nehmen, was wir etwa in der U-Bahn, im Bus oder auf der Straße hören, was andere sprechen. Das sind ja schon Distanzphänomene, sehr bewusste Distanzphänomene, die man sehr schön daran erkennen kann, was eigentlich passiert, wenn jemand diese Distanz fahren lässt. Also wenn man sich irgendwo einmischt oder wenn man Dinge sagt, die eigentlich nicht zu einer bestimmten Rollenerwartung gehören. Distanz halte ich für eine der wichtigsten Formen, sozialen Kontakt gewissermaßen kollisionsfrei zu ermöglichen. Und jetzt erleben wir, dass die Distanz bewusst hergestellt werden muss und sie gewissermaßen auch die Bedingungen der Möglichkeit für eine bestimmte Form des Zusammenlebens ist. Ich meine, das Interessante an der Maske, das ist ja tatsächlich, dass die Distanz ein Nähemedium ist. Also nur weil ich diese Form von Distanz wahren kann, ist es überhaupt möglich, Nähe zu ermöglichen, weil sonst die Infektionsgefahren zu groß werden. Insofern haben wir es da tatsächlich mit einem dialektischen Verhältnis und wenn es nicht dialektisch ist, dann zumindest mit einem widersprüchlichen Verhältnis zu tun. Ich muss mich verhüllen, damit ich mich zeigen kann. Ich meine, das kann man fast nicht besser erfinden. Und das ist dann wiederum etwas, was tatsächlich etwas damit zu tun hat, dass dann noch eine zweite Dialektik dazukommt, weil ich mit der Maske ja interessanterweise gar nicht mich selbst schütze, sondern den anderen und mein Selbstschutz eigentlich davon abhängig ist, dass der andere auch eine Maske aufsetzt, mit der nicht er sich schützt, sondern er mich schützt. Und das ist ja eine Konstellation, das ist sozusagen so wechselseitig, dass tatsächlich in dieser Distanzgeschichte eine unausgesprochene Nähe-Situation tatsächlich stattfindet. Sie wird wahrscheinlich gar nicht gut funktionieren, wenn wir sie thematisieren müssten. Also wenn ich mich in der Bahn neben einen Mitfahrer oder Mitfahrerin setzen würde und würde sagen, finden Sie das nicht toll, dass ich die Maske für Sie aufhabe, dann wird das Ganze wahrscheinlich nicht funktionieren. Auch diese Form von Nähe funktioniert nur durch die Distanz der Nicht-Thematisierung. Das ist eigentlich das Spannende daran.
Ich entnehme aber Ihren letzten Worten, dass Sie dem durchaus was abgewinnen können, nämlich in der Hinsicht, dass es eine Art Disziplinierungs-, na, ich sag mal etwas freundlicher, eine Zivilisierungsübung ist.
Ja, die Maske ist in der Tat eine Zivilisierungsübung. Also ich würde ja, wenn ich Zivilisation definieren sollte, das ungefähr so definieren, zu sagen, zivilisiertes Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht alles, was einem in den Kopf kommt, gleich sagt. Ja, also dass man gewissermaßen in der Lage ist, ein bisschen einzuschätzen, was inwiefern ich für die anderen eine Zumutung sein darf oder nicht. Und das ist ja bei der Maske sozusagen das Geschäftsmodell. Ja, also ich versuche mit dem anderen umzugehen, aber ich versuche keine Zumutung für ihn zu sein. Und keine Zumutung heißt hier also keine infektiöse Zumutung. Aber es ist eben noch viel mehr. Es ist eben ein Verhalten, das eigentlich symbolisch abbildet, wie unser Alltagsverhalten normalerweise stattfindet. Nicht zu stark in den anderen einzudringen. Schwierig wird es eigentlich bei Menschen, die so emotionale Nähe ohnehin miteinander haben und dann voneinander getrennt werden müssen. Also das muss ich sagen, das ist vielleicht die schwierigere Geschichte, mit der Maske jemandem sehr Vertrauten zu begegnen. Das fand ich schwierig. Also während des Lockdowns, muss ich sagen, ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, mit der Maske jemandem zu begegnen oder sozusagen, als wir noch nicht die Maske getragen sind, weit an jemandem vorbeizugehen. Aber mit meinem Sohn, der nicht bei uns zu Hause wohnt, also sozusagen ein feindlicher Körper war, ihm zu begegnen und diese Distanz mit einer Maske herzustellen, wo normalerweise die Distanz ja nicht da ist, weil er eben mein Sohn ist, das fand ich viel, viel schwieriger. Insofern können wir feststellen, dass die Maske womöglich bei den Distanzierten die Distanz eigentlich eher symbolisiert, aber bei denen, die nicht voneinander distanziert sind, weil sie sich in ihrem Verhalten natürlich auch körperlich normalerweise viel näher kommen, ist es vielleicht eine noch größere Zumutung als in der Öffentlichkeit.
Zivilisierung ist eben auch Wahrung von Distanz. Der Soziologe Armin Nassé über Maskenmuffel und Regelkonformisten.